ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und ich gebe zu, bei uns in der Familie bin ich wahrscheinlich derjenige, der zu viel am Handy hängt. Ich wurde aber nicht gefragt bei der neuen Studie von Hamburger Experten, die gerade bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Da ging es um Kinder und Jugendliche und die Studie hat ergeben, mehr als ein Viertel geht riskant oder krankhaft mit digitalen Medien um. Wie ist das bei euch so? Seid ihr ständig auf TikTok oder Insta?
Ich glaube, mein Handy sagt mir eigentlich immer an einem schlechten Tag 7 Stunden.
Ich glaube, es ist auch einfach, anstatt halt Fernsehen zu gucken, einfach als Ersatz, weil ich halt jetzt mittlerweile so eine kleine Aufmerksamkeitsspanne habe. Aber wenn ich keinen Bock habe, da gerade aufzupassen, swipe ich einfach weiter.
Das sagen Paula und Richard, 16 und 17 Jahre alt. Es gibt aber auch Gegenbeispiele.
Sehr wenig, also tatsächlich. Also ich habe auch kein Instagram oder so.
Geht das ohne?
Also ich glaube schon. Also ich lese gerne Bücher und kann man auch machen in seiner Freizeit.
Ja, oder Podcasts hören. In diesem erfahrt ihr gleich, was die Experten vorschlagen, damit Kinder und Jugendliche ihren Medienkonsum besser steuern können. Und wir sprechen darüber, ob der angekündigte Verdi-Streik womöglich morgen Abend den Elbtunnel lahmlegt. Schon mal vorab, kann gut sein, dass der Verkehr doch ganz normal fließt. Um die Details kümmern wir uns gleich. Wir haben Mittwoch, den 12. März. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Alle reden über Cannabis oder Alkohol. Möglicherweise ist Mediensucht bei Jugendlichen aber ein noch größeres Problem. Das sagt jedenfalls Rainer Thomasius. Er ist ärztlicher Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters bei uns in Hamburg am UKE. Das UKE hat heute zusammen mit der Krankenkasse DAK eine neue Studie vorgestellt. Ergebnis: Mehr als ein Viertel aller 10- bis 17-Jährigen geht riskant oder krankhaft mit digitalen Medien um.
Und wenn Sie die riskante und pathologische Nutzung zusammenrechnen, kommen wir auf 1,3 Millionen betroffene Kinder und Jugendliche, die in Deutschland soziale Medien problematisch nutzen.
Hinter solchen Zahlen stecken auch ganz konkrete Probleme. Kinder und Jugendliche, die den eigenen Medienkonsum nicht mehr im Griff haben, gar nicht mehr richtig im Kontakt sind mit anderen und teilweise auch sehr problematische Inhalte konsumieren. Silke Müller, eine Schulleiterin aus Niedersachsen, war dabei, als die Studie heute vorgestellt wurde und sie hat richtig Alarm geschlagen.
Und wir brauchen die Erkenntnis, dass es wirklich 5 nach 12 ist. Wir verlieren Kinder mehr und mehr und wir schauen nur zu und wir stellen nur fest, aber wir handeln nicht. Und das ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Und ich bin der DAK und dem UKE sehr dankbar, dass es jetzt auch verifiziert ein klares Zeugnis für unsere Gesellschaft ist. Vielen Dank.
Ja, was kann man denn konkret tun? Wie kann man das Problem angehen? Auch dazu haben die Expertinnen und Experten heute einiges gesagt. Eltern und Lehrer müssen sich auch selbst viel mehr schlau machen, was Kinder und Jugendliche da eigentlich in digitalen Medien begegnet. Lehrer sollten da auch verpflichtend Fortbildungen machen und vor allem fordern die Fachleute eines, ein Schulfach Gesundheit. Andreas Storm von der DAK hält das für dringend notwendig.
Wir brauchen zwingend nicht nur eine Diskussion über ein Schulfach Gesundheit, sondern ich würde mir wünschen, dass die Kultusministerkonferenz in der nächsten Woche dafür einen Startschuss gibt. Die Dramatik der gezeigten Zahlen macht deutlich, dass wir diesen Startschuss sehr schnell brauchen.
In dem Schulfach soll es dann eben auch um den gesunden Umgang mit sozialen Medien gehen, aber auch allgemein um psychische Gesundheit und wie man sie fördern kann. Nun halten einige dagegen, okay, für alles ein extra Schulfach, wie soll das gehen? Es gibt allerdings schon Vorbilder. Finnland, England und Australien zum Beispiel haben das Thema Gesundheit schon fest im Lehrplan verankert. Also eine große Diskussion, die da diese Hamburger Studie heute ausgelöst hat. Montag war schon ein Mega-Streiktag in Hamburg. Da waren unter anderem der Flughafen und Kitas betroffen. Jetzt kommt noch mal eine Welle. Ab morgen früh werden die Hardak-Fähren bestreikt. Das ist nicht nur schade für die Touristen, sondern auch für die vielen Berufspendler, die die Fähre nutzen. Und dann könnte auch noch der Elbtunnel betroffen sein. Da wird nämlich morgen ab 18 Uhr die Elbtunnel-Betriebszentrale bestreikt. Reinhard Postel trägt die neuesten Streikinfos zusammen. Reinhard, lass uns mit dem Elbtunnel beginnen. Die Frage ist ja, wenn nun die Betriebszentrale bestreikt wird, muss der Elbtunnel womöglich während des Streiks gesperrt werden?
Als Journalist würde ich natürlich gerne eine klare Antwort geben, aber es ist wirklich schwierig. Es gibt einerseits die offizielle Mitteilung von Verdi, die wir weiterreichen, und die klingt so, jo, alles zu. Und es gibt meine Erfahrung. Und zwar mit einem ganz ähnlich angelegten Verdi-Streikaufruf vor 2 Jahren. Auch damals für die Elbtunnelzentrale. Ja, damals wurde halb Hamburg alarmiert, die Gewerkschaft blockiert die A7. Was für ein Machtzeichen. De facto haben wir Journalisten also groß gewarnt. Doch der Elbtunnel, ja, der blieb voll befahrbar. Kaum Wirkung, kaum Chaos. Nun kann ich das natürlich für Donnerstag und Freitag nicht garantieren, ich kann es nur erahnen. Damals, 2023, war die Autobahn GmbH gegen Verdi vors Arbeitsgericht gezogen und hatte gesiegt. Das Gericht entschied, so ein Notbetrieb, den muss es ja immer geben, der kann auch so weit wirken, dass es keinerlei Einschränkung gibt. Das Gericht begründete das mit der Gefahr für Leib und Leben. Ja, damit ist gemeint, dass Rettungsfahrzeuge sonst in den Tunneln oder vor den Tunneln feststecken könnten. Diesmal will Verdi von morgen 18 Uhr bis Freitagmorgen um 10 Uhr auch die A7-Tunnel Schnelsen und Stelling beeinträchtigen und den Wallring und den Grundstiegtunnel. Und diesmal hat die Autobahn GmbH vorher eine Notdienstvereinbarung geschlossen mit Verdi. Aber die Gewerkschaft interpretiert diese Vereinbarung offenbar so, dass der Tunnel nicht voll befahrbar sein wird. Und darüber wird noch verhandelt. Womöglich, ja, bis Donnerstag 18 Uhr. So lange könnte Verdi das Schreckgespenst fliegen lassen. Der starke Arm der Gewerkschaft legt Hamburgs Verkehr lahm. Auch wenn das dann de facto nicht so ist.
Gut, verständlich, dass du da gerne eine klare Antwort geben möchtest. Aber es zahlt sich an dieser Stelle auch wieder aus, wenn man an Themen jahrelang dran bleibt und das dann auch einschätzen kann, wie die Gemengelage im Moment ist.
Und morgen müssen wir Verkehrsfunk bei NDR 90,3 hören. Das ist ganz wichtig.
Und immer eine gute Idee. Jetzt hast du so viel über Tunnel schon gesprochen. Sollen denn nur die Tunnel betroffen sein?
Nein, den ganzen Freitag über soll es auch Warnstreiks geben bei der Autobahnmeisterei Othmarschen und Stillhorn. Da wird also kein Rastplatz gesäubert oder so. Gestreikt wird auch in der Niederlassung der Autobahn GmbH am Heidenkampsweg. Und die dort zuständige Verdi-Vertrauensfrau erklärt, unsere Arbeit ist enorm wichtig für die Verkehrssicherheit. Um die Sicherheit hochzuhalten und dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen, braucht es eine ordentliche Erhöhung der Bezahlung.
Kommen wir zu einem weiteren Streik, der auch ganz sicher kommt. Der Streik bei den Hardag-Fähren. Wie wirkt sich der aus?
Also dieser alte Schlager, ein Schiff wird kommen von Lale Andersson, der gilt morgen nicht. Denn es wird keine Fähre ablegen. Die Hardag begründet das so, auch wenn jetzt nicht alle 80 Schiffsführerinnen und Schiffsführer streiken sollten, ein Notfahrplan, der könnte dazu führen, dass sich Fahrgäste auf den Pontons drängen und in den Schiffen. Ein erhebliches Sicherheitsrisiko, dass jemand ins Wasser fällt. Also hat die Hardag ihren Fahrgästen geraten, morgen und übermorgen womöglich auf Busse und Bahnen auszuweichen. Die Hochbahn verstärkt auch einige Buslinien nach Finkenwerder und zu Airbus hin, nämlich die Linien 150 und X86. Und die X86 verkehrt ohne Halt direkt vom Bahnhof Altona zu Airbus und zurück.
Okay, das wird sich aber doch ganz schön auswirken, ja. Auch wenn es immerhin Ersatzbusse gibt. Worum geht es eigentlich jetzt bei der Hardag? Warum wird da gestreikt?
18% mehr Lohn fordert Verdi vom städtischen Fährbetreiber. 18% für ein Jahr. Mindestens 625 Euro. Es gab ja schon ersten Warnstreik. Daraufhin hat die Hardag jetzt 1% mehr geboten. Es sind aber nur 6,5% und auch nur für 2 Jahre. Die Hardag-Chefin Tanja Kurz sagt, wir haben unser Angebot nachgebessert. Trotzdem jetzt die Verhandlungsrunde abzubrechen, ist nicht zielführend. Und Verdis Vize-Fachbereichsleiterin Irene Hatzimidou erwidert, wer einen Warnstreik nicht ernst nimmt, der treibt die Eskalation voran.
Oh, okay, da wird verbal noch nicht abgerüstet. Ja. Vielen Dank, Reinhard, für den Überblick. Sie war ein ganz besonderer Mensch, eine ganz besondere Hamburgerin, Peggy Parnass, eine zarte Person mit leuchtend roten Haaren. Schauspielerin, Gerichtsreporterin, Holocaust-Überlebende und Kämpferin für Gerechtigkeit. Sehr viel, selbst für ein so langes Leben. Jetzt ist Peggy Parnass gestorben, 97 Jahre alt ist sie geworden. Mein Kollege Peter Helling hatte das Glück, ihr ein paar Mal persönlich zu begegnen. Peter, wie hast du sie erlebt?
Ich habe sie als unglaublich offen, warmherzig und menschlich erlebt. Jedes Mal, wenn ich in einem Theater war und über eine Premiere berichtet habe, ganz oft saß ich neben Peggy Parnass und sie hat mir noch einen Drops zum Lutschen angeboten, wenn es mitten im Winter war. Sie hat freundliche Worte mit mir gewechselt, hat mich nach meiner Meinung gefragt. Einmal auf Kampnagel, da hat sie mich gebeten, sie zu einem Taxi zu bringen. Aus diesem kleinen Spaziergang wurde ja fast eine Stunde, in der wir über das Gelände gelaufen sind. Es war dunkel, es war eine wunderbare Stimmung und wir haben über das Leben gesprochen, über die Liebe. Denn die Liebe, das war für sie immer das Allerwichtigste. Also für mich jemand, die wirklich an die Menschen rangegangen ist, die neugierig war, vor allem mit einer großen Fürsorge, einer großen Liebe und sie hat alle geduzt, außer ihre Feinde. Also ich war sofort Peter.
Wenn man das so hört von dir, man bekommt auch so ein Bild von ihr. Ich bin ihr ja nicht persönlich begegnet. Und das ist ja auch umso erstaunlicher, dass sie so offen, so freundlich war, dass ihr die Liebe das Wichtigste war, vor dem Hintergrund auch, dass sie den Holocaust überlebt hat. Ihre Eltern wurden ermordet. Ja. Sie ist rechtzeitig entkommen. Wie sehr hat das ihr Leben geprägt?
Absolut. Sehr. Ihre Eltern wurden im Vernichtungslager Treblinka umgebracht. Sie konnte mit ihrem kleinen Bruder Gadi rechtzeitig in einem Kindertransport 1939 nach Schweden entkommen, hat dort in Waisenheimen gelebt und sich um ihren kleinen Bruder gekümmert. Und ich glaube, da schon entstand dieses Empfinden für Gerechtigkeit. Also ein tiefes Gefühl, den Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind. Sie hat daraus einen ihrer vielen Berufe gemacht. Sie hat 17 Jahre als Gerichtsreporterin für die Monatszeitschrift Konkret gearbeitet. Sie hat NS-Täter-Prozesse verfolgt als Reporterin, hat sich total aufgeregt über Ungerechtigkeiten, dass Zeugen, dass Überlebende schlecht behandelt wurden. Und ich glaube, dieses Gerechtigkeitsempfinden, das kommt auch von der Erfahrung, die sie als Kind machen musste, als Jugendliche machen musste. Insofern, ja, dieser Holocaust, die Shoah, das knappe Überleben hat ihr Leben vollkommen geprägt.
Dieser Einsatz für Gerechtigkeit, auch dieser Einsatz für Menschen, denen Unrecht getan wird, das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie sehr sie sich auch für die queere Szene eingesetzt hat. Sie war ja immer Ehrengast beim CSD. Wie kam es dazu?
Ja, sie hat tatsächlich, die schwule Community hat sie als ihre Familie bezeichnet. Die haben sie umsorgt, man hat sich getroffen, man hat füreinander gekocht. In St. Georg war sie ja lange zu Hause und dort wurde sie auf der Straße umarmt. Bei jeder Parade des CSD war sie vorne in der ersten Reihe und hat sich sehr eingesetzt für die Rechte von queeren Menschen. Und ich glaube, auch das kommt daher, dass sie für diejenigen war, die abseits vermeintlich standen, hat sich für die eingesetzt und gleichzeitig lag ihr, glaube ich, auch das Leben der Kunst sehr. Also dieser, ich glaube, dass sie auch in der queeren Szene manchmal so einen Glamour, einen Glanz gefunden hat, der ihr ganz nahe lag. Sie hat ja in Paris studiert, sie hat Charlie Chaplin geliebt, sie hat vor der Kamera gestanden, hat mit Doris Dörrie, mit Udo Lindenberg gedreht, hat selbst gesungen. Ich glaube, dass die Bühne auch immer ein wichtiger Aspekt ihres Lebens war und dadurch vielleicht auch ein bisschen dieser Glanz des Lebens, den hat sie, glaube ich, auch in der queeren Community gefunden, aber vor allem das große Gefühl für Solidarität, für wir halten zusammen und auch wenn es noch so schwierig wird, wir sind eine gemeinsame Familie. Und ich glaube, in dieser Familie hat sie sich immer zu Hause gefühlt. Man hat sie noch bis zuletzt, ich habe sie vor wenigen Monaten noch im Ernst-Deutsch-Theater getroffen, da saß sie schon im Rollstuhl und sie kam immer in Begleitung eines Mannes, einer Person, die queer war, die sie begleitet und beschützt hat. Und ich glaube, diese Unterstützung hat sie immer angenommen, weil sie sich immer dachte, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie. Und das hat sie ihr ganzes Leben lang vermittelt.
Schade, dass sie gestorben ist und wunderbar, dass sie gelebt hat, oder?
So ist es, absolut. Und eine große Hamburgerin, die da von uns gegangen ist und jemand, die immer ein Leuchten in den Augen hatte und die Hoffnung ausgestrahlt hat in den dunkelsten Zeiten.
Schön, dass wir darüber noch sprechen konnten heute.
Sehr gerne.
Und das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann morgen schon wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.